ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Ich begrüße ganz herzlich Dr. Werner Bartens. Hallo.
Hallo.
Schönen guten Morgen. Sie sind selbst von Hause aus Arzt, leitender Redakteur des Wissenschaftsressorts der Süddeutschen Zeitung, zweimal als Wissenschaftsjournalist des Jahres ausgezeichnet. Sie haben zahlreiche Bestseller geschrieben mit einer Gesamtauflage von über 1 Million mit schönen Titeln wie das Ärztehasserbuch oder Ist das Medizin oder Kann das schon weg? Wie viele Ärzte haben Sie noch im Freundeskreis?
Ganz viele.
Okay.
Also ja, also ich meine, wenn ich Bücher schreibe, dann mache ich das nicht, um meiner alten Peergroup, also den Medizinern, zu gefallen, sondern es ist wirklich so der altmodische Impuls der Aufklärung. Aber viele Ärzte, viele Mediziner stimmen mir zu und im Freundeskreis sind etliche. Ich würde mal sagen, die Hälfte des Freundeskreises sind Doktores.
Sie haben Medizin in Deutschland und in den USA studiert, haben in beiden Ländern einen Abschluss gemacht.
Und in Frankreich, genau.
Und in Frankreich, also waren viel unterwegs. Wie kam das, dass Sie auch in den USA Ihr Examen gemacht haben?
Das war so eine, dass die Möglichkeit bestand. Ich habe ein Jahr in den USA gearbeitet oder da in so einem Forschungslabor war ich tätig, im Vorort von Washington DC, in den Nationalen Gesundheitsinstituten. Und falls ich, habe damals nicht ausgeschlossen, dass ich auch vielleicht mal in die USA für länger gehe. Und da gab es eben die Möglichkeit, das amerikanische Staatsexamen auch zu machen. Und dann habe ich, 2 Prüfungen waren das, dann habe ich die beiden da absolviert, sodass ich auch in den USA hätte tätig sein können.
Heute vielleicht nicht mehr so leicht möglich. Ne?
Das Examen vielleicht schon, aber dort tätig zu sein, wer weiß, ja. Mhm.
Außerdem haben Sie parallel zum Medizinstudium noch Deutsch und Geschichte studiert, auch das abgeschlossen. Wie kommt man auf so eine Idee?
Ja, wenn mich damals jemand gefragt hat, habe ich immer gesagt, ich möchte später mal Arztromane schreiben, also diese Groschenhefte, so Nachtschwester Ingeborg.
Wäre bestimmt super gelaufen.
Weil es war rein Interesse geleitet. Ich hatte nicht das im Kopf, dass ich später mal in den Journalismus oder in die Buchautorenschaft gehe, sondern es war rein Interesse und ich hatte das Gefühl, dass man in Medizin, wenn ich dann in Orthopädie lange Vokabeln gelernt habe, also wie welche Knochen heißen und so weiter, dass ich mich dann gefreut habe, wenn man diskutieren konnte, wenn man den Dingen tiefer auf den Grund gehen konnte und ich hatte das Gefühl, die Medizin wirft viele Fragen auf. Wann beginnt menschliches Leben im Mutterleib? Wie weit sollte man mit der Lebenserhaltung am Lebensende gehen, auf Intensivstationen, all diese ethischen Fragen, Gentechnik, dass die aber in der Medizin nur sehr oberflächlich angerissen wurden. Und deswegen hat mich, also zu Studienzeiten war mein Freundeskreis tatsächlich stärker noch auch bei den Geisteswissenschaftlern, bei den Historikern und Germanisten, mit denen ich da unterwegs war.
Wie lange haben Sie selbst als Arzt gearbeitet?
Insgesamt ungefähr 3 Jahre, wovon eben auch einige Zeit dann im Labor. Ich war dann noch Postdoc am Max-Planck-Institut in Freiburg in einer Gruppe von einem Nobelpreisträger, der allerdings sehr früh dann gestorben war, ist, obwohl er noch sehr jung war.
Und dann kam eben der Medizinjournalismus.
Naja, der kam nicht. Ich habe schon aktiv dazu beigetragen. Ich habe gekündigt. Alle haben gesagt, ist doch wohl verrückt, wenn du jetzt aufhörst. Hast schon so viel gemacht, so viel Fachveröffentlichungen, so viel Arbeit. Aber ich hatte, die Zweifel wurden immer größer. Aber ich habe sie unterbrochen, Entschuldigung.
Die Zweifel, woran? An dem System? Oder?
Das eine ist, dass ich gedacht habe, es kann nicht sein, dass sich die Ärzte, die später Chefs werden, die Karriere machen, dass die sich vom Krankenbett oft abseilen und in der Mittagspause nach Feierabend im Labor die MTAs rumscheuchen, um es mal salopp zu sagen, und dass die dann auf Forschungsebene konkurrieren wollen mit den Leuten am Max-Planck-Institut oder in den USA, wo ich wirklich Spitzenforschung kennengelernt habe und gleichzeitig aber selber oft nicht so gute Ärzte sind, weil sie halt jede freie Minute nicht bei den Patienten, sondern im Labor sind. Das fand ich ein falsches System. Das Zweite, ich hatte Sorge, es gibt da ein tolles Buch, House of God, Mediziner kennen das, dass ich vom idealistischen jungen Arzt zum Zyniker werde. Ich gehe gern mit Menschen um, ich habe, glaube ich, keinen Dünkel, aber dass man dann irgendwie plötzlich so Mechanismen entwickelt, oh, hoffentlich kommen die jetzt nicht schon wieder und fragen, wie es Tante Erna oder Onkel Franz geht. Und das wollte ich nicht. Und das Dritte, das war natürlich auch eine positive Entscheidung, ich habe dann, gab es so ein Erweckungserlebnis, dass ich diese Begeisterung fürs Schreiben, das habe ich schon immer gern gemacht, aber dass ich dann, als ich mal einen Kinofilm in den USA gesehen habe, über Medizin, Hollywood-Film, irgendwas hat mich gestört und am nächsten Tag habe ich dann, statt um 5, 6 aus dem Labor zu gehen wie sonst, eine Kinokritik geschrieben und als ich wieder auf die Uhr geguckt habe, war es fast Mitternacht und da dachte ich, wow, Flow, Zeit vergessen, nenn es wie du willst. Und der Text ist dann 3 Monate später im Feuilleton der FAZ 5-spaltig auf Seite 1 erschienen. Das war das i-Tüpfelchen, aber das Entscheidende war der Moment beim Schreiben, dieses Gefühl der Befriedigung, des Zeitvergessens und das habe ich ehrlich gesagt bis heute beim Schreiben oft.
Es hat sich gelohnt. Sie haben über 30 Bücher inzwischen veröffentlicht, zahlreich davon Bestseller.
Ja, ich bin Serientäter.
Sie haben aktuell ein Buch geschrieben, Mit Leib und Seele, eine Reise durch die Geschichte der Medizin. Wie oft haben Sie beim Schreiben gedacht, was ein Glück, dass ich heute lebe?
Ja, daran kann man schon denken, wenn man sich überlegt, dass allein sowas wie Narkose gibt es ja erst seit 1845, 46, also seit 170 Jahren, 175 Jahren und Hygiene, Desinfektion, das ist noch jünger, das gibt es erst so seit den 1870er, 1880er Jahren, also wirklich 150 Jahre. Und selbst wenn die Menschen früher irgendwelche Operationen oder Amputationen auf dem Schlachtfeld überstanden haben, dann sind ganz viele, Schätzungen gehen davon aus, bis zur Hälfte an Wundinfektionen gestorben, weil man eben an Tetanus, an anderen Infektionen, an Blutvergiftung. Also da haben wir schon viele segensreiche Fortschritte. Aber was mich viel mehr fasziniert hat beim Schreiben dieses Buches, das ist auch, wie stark manche Weltbilder, manche Ideen waren. Also es gab zum Beispiel seit der Antike die Vier-Säfte-Lehre, dass man einfach glaubte, Krankheit entsteht durch ein Ungleichgewicht von Blut, von Schleim, von gelber Galle und von schwarzer Galle. Unsere Begriffe Sanguinica, Cholerica, Melancholica, Phlegmatica, die sind davon abgeleitet. Phlegmatica, der hat zu viel Schleim. Melancholica hat zu viel schwarze Galle. Und deswegen hat man eigentlich von der Antike bis etwa 1800, so wie im Installateurhandwerk, behandelt durch Auffüllen oder Ablassen, also sprich
von Blut.
Nicht nur Blut, sondern Einläufe, Klistiere, es war ganz verbreitet. Ludwig XIV. Soll pro Jahr etwa 200 Einläufe bekommen haben.
Oh Gott.
Schröpfen. Aderlass, das war bis in die 1830er Jahre verbreitet. Es gibt ein sehr witziges Buch von einem Hamburger Mediziner, Gegen den modernen Vampirismus heißt das, von 1830, weil der damals einen Fall aufnahm von einem Münchner Kollegen, der hatte eine Rippenfellentzündung, war krank und dem hat man in den letzten Tagen vor seinem Tod 6-8 Mal zur Ader gelassen, sodass er wahrscheinlich an der Schwächung durch diesen Blutverlust gestorben ist und nicht unbedingt an der Erkrankung. Also das war bis ungefähr 1830 herrschte das noch vor und weil diese Vier-Säfte-Lehre so dominant war, deswegen hat man andere Dinge nicht wahrgenommen, auch wenn sie stimmten. Ein kurzes, tolles Beispiel. Es gab einen holländischen Tuchmacher, Anthony Leeuwenhoek. Der hat 1673 Mikroskope entwickelt, Linsen schleifen lassen, hat da Erdproben, Wasser aus dem Teich, sein Sperma untersucht, aber auch seine Mundschleimhaut abgekratzt und hat gesehen, da wimmelt es ja unter Mikroskop, was er da in der Mundschleimhaut hat. Also der hat im Prinzip Bakterien entdeckt, hat die auch Animalcula genannt. Er war ein anerkannter Mann, er hat mit Wissenschaftlern korrespondiert. 1673, aber weil die Vier-Säfte-Lehre so dominant war, hat man weder er noch andere haben gesehen, was er eigentlich für eine revolutionäre Entdeckung gemacht hat. Und es hat 200 Jahre gedauert, 1870, 80 rum, bis Louis Pasteur, Robert Koch im Prinzip das Gleiche gemacht haben.
Und damit Welt, dann berühmt wurden.
Und
ne?
Die Welt dafür bereit war, das anzunehmen, okay, das sind Bakterien, das sind kleine Lebewesen, die uns krank machen, kleine Mikroben.
Ja, sieht man einfach mal, wie die eigene Wahrnehmung dann getrübt ist, wenn man bestimmten Weltbild auch nachhängt und nicht bereit ist, sich auf was anderes einzulassen.
Genau, und ich habe da nicht so diesen Blick, so waren die doof damals, sondern eher, wie stark waren welche Ideen, welche zum Teil Ideologien, Weltbilder, sodass was anderes sich nicht durchsetzen konnte. Und da habe ich viele Beispiele, auch Narkose hätte viel früher passieren können, aber
sprechen wir noch intensiver gleich
drüber. Hat man halt übersehen eine Zeit lang.
Mich würde jetzt noch mal interessieren, wenn wir etwa vor 100 Jahren gelebt hätten, wie hoch wäre dann etwa unsere Lebenserwartung gewesen?
Also man weiß es, dass im Jahr 1900, also vor 125 Jahren, war die Lebenserwartung in Deutschland bei 44 Jahren. Das trügt allerdings, weil es eine hohe Kindersterblichkeit gab. Also die Statistiken werden ja immer von Geburt an geführt, sodass wenn man erstmal 20, 30 war, da gab es natürlich viele, weiß man ja aus der Großeltern-, Urgroßeltern-Generation, die durchaus 70, 80 wurden. Also wenn man erst mal 20 war, dann konnte man durchaus auf etwa 70 Jahre hoffen. Und beispielsweise Goethe ist, glaube ich, 82 oder 83 geworden, 1749 bis 1832, glaube ich. Also es gab natürlich immer Ausnahmen, aber man musste diese gefährliche Zeit der Kindheit überleben. Man musste Seuchenzüge überleben und man durfte nicht in den Krieg gehen. Dann waren viele Risiken ausgeschlossen.
Heute ist die Lebenserwartung bei Männern 79, bei Frauen 83. Also Frauen leben statistisch 4 Jahre länger. War das früher auch so oder ist einfach durch die hohe Sterblichkeit bei Geburten, auch von den Frauen, war das so, dass Männer im Schnitt länger gelebt haben?
Guter Punkt, da können wir vielleicht auch später noch drauf eingehen. Das Kindbettfieber, da hat sich ja um 1850 sehr viel getan. Naja, man weiß eigentlich bis heute, dass diese 4-5 Jahre unterschiedliche Lebenserwartung bei Männern und Frauen, in den 70er Jahren waren es noch 7 Jahre, dass die eigentlich auf ein riskanteres Leben der Männer zurückgeht. Also es sind zwar weniger Männer heute noch im Bergbau unter Tage oder als Holzfäller im Wald unterwegs, sondern viele sitzen im Büro, aber Männer achten immer noch nicht so gut auf ihre Gesundheit, gehen nicht so pfleglich mit sich um, sodass man aus Untersuchungen in Klöstern weiß, Nonnen und Mönche, wenn die Ora et Labora, regelmäßiger Tagesablauf, bisschen im Gemüsegarten, also keine riskanten Tätigkeiten sonst ausführen, dann ist die medizinische unterschiedliche Lebenserwartung etwa nur bei 1 Jahr.
Okay.
Wird durch den Östrogenschutz der Frauen erklärt, die eben lange vor Herz-Kreislauf-Krankheiten bis zu den Wechseljahren besser geschützt sind als Männer.
Sie hatten ja gerade erwähnt, dass es Entdeckungen wie die Bakterien gab, die Forscher gemacht haben und die aber nicht ernst genommen wurden, weil sie eben einfach ihrer Zeit ein bisschen voraus waren. Noch krasser fand ich das Thema Betäubung, das hatten Sie auch schon kurz angedeutet, dass Menschen einfach sehr lange bei Operationen furchtbare Schmerzen leiden musste. Mit was hat man sich denn versucht zu behelfen, bevor man Narkosemittel kannte?
Also kurz zu den Bakterien noch, da lagen ja 200 Jahre dazwischen, das finde ich schon heftig, zwischen der ersten Beschreibung und dann der tatsächlichen Entdeckung und Wahrnehmung. Was die Betäubung Narkose angeht, da hat man sich versucht, früh zu helfen. Es gab sogenannte Schlafschwämme, da hat man also Schwämme genommen, die man in irgendwelche Pflanzenextrakte getaucht hat, manchmal in Bilsenkraut, in Opiumtinkturen, das kannte man schon relativ lange. Aber da war es ein Problem der Dosierung, also oft haben die schlecht oder gar nicht gewirkt und manchmal haben die zwar gut gewirkt, aber das war dann so: Operation gelungen, Patient gestorben, weil die Dosis zu stark war. Also man konnte das überhaupt nicht richtig dosieren. Dann der Klassiker, den manche vielleicht noch aus Western kennen, so Alkohol. Mit Alkohol und dann ein Stück Holz oder irgendwas zwischen die Zähne, damit man sich nicht vor Schmerzen die Zunge abbeißt. Und dann gab es diese, wie ich finde, auch wahnsinnige Geschichte, dass im Jahr 1800 hat ein englischer Chemiker, Joseph Priestley hieß der, hatte ein 500-seitiges Buch über Lachgas, über die chemische Substanz Lachgas geschrieben. Und in diesem Buch gibt es auch ein großes Kapitel darüber, dass das narkotisierende, also betäubende, schmerzlindernde Eigenschaften hat. Das hat er festgestellt. Was ist passiert? Wir schreiben das Jahr 1800. Es gab 40, 50 Jahre lang in Europa Lachgaspartys. Das heißt, die
gibt's
Leute.
Heute übrigens
das,
wieder, ne?
Gibt es wieder, aber ich weiß nicht, ob das so als Partys gemacht ist. Ich habe auch in meinem Buch Leib und Seele dann einen Stich abgebildet, in dem das gezeigt ist. Also, wie eben aus so einem großen Ballon das eingeatmet wird, aus so einem Glasballon und dann die Leute da munter rumalbern und tanzen. Es gab und man hat nicht dieses Anästhesiepotenzial, also dieses Betäubungsmittel darin erkannt, obwohl er es beschrieben hat und auch ein anerkannter Chemiker war. Und dann war es so, dass 1845 ein amerikanischer Zahnarzt hat bei so einer Vorführung von Schaustellern gesehen, dass da die eben Lachgas genommen hatten und der eine hat sich heftigst am Bein verletzt, tiefe blutende Fleischwunde und ist einfach weitergetanzt. Und dann hat er das irgendwie verstanden oder vielleicht sich auch erinnert, ach, das hat ja betäubende Eigenschaften und hat sich dann ein, zwei Tage später von einem Kollegen einen vereiterten Zahn ziehen lassen unter Lachgas-Narkose und hat nichts gemerkt. Und das war im Prinzip, war dann ein bisschen kompliziert, weil als er es Ärzten vorführen wollte, hat es anfangs nicht geklappt, aber dann ein Jahr später mit Äther und Lachgas, also 1845, 46, ist dann die Geburtsstunde der Narkose. Ab da hat man das eingesetzt, dann stärker Äther als Lachgas. Und 45 Jahre, also von 1800, als dieses Buch erschienen war, bis eben zur eigentlichen Entdeckung, Wahrnehmung, unnötige Schmerzen, überflüssige Leiden und Schmerzensschreie der Menschen, weil sie bei Operationen oder bei anderen Dingen keine Betäubung hatten.
Dramatisch, muss man wirklich sagen. Wie viel Entdeckung verdankt denn die Medizin tatsächlich dem Zufall? Also beziehungsweise einfach der guten Beobachtungsgabe von Menschen, wie zum Beispiel diesem Zahnarzt, der das dann beobachtet hat bei dieser Lachgasparty.
Also Beobachtung spielt eine ganz große Rolle, Zufall auch. Bei Zufall denken viele an die Entdeckungsgeschichte von Penicillin. Alexander Fleming, der einfach vor seinem Urlaub eine Kulturplatte, so eine Bakterienplatte, da hat stehen lassen und die stand da eben wochenlang in seinem Labor und als er wiederkam, war die mit Pilzen überwuchert, aber eben an einer bestimmten Stelle merkte er, dass diese Pilze offenbar bakterientötende Eigenschaften hatten. Also es war Zufall, dass er das entdeckt hat und vor allen Dingen nicht nur gesehen und dann weggeschmissen, hätte ja auch sagen können, Mist, das Zeug ist verdorben, ich schmeiße es weg, sondern er hat kapiert, aha, offensichtlich ist in diesen Pilzen was drin, was Bakterien abtöten kann. Und sowas Ähnliches ist dann mit einer weiteren, die Penicilline sind sehr bekannt, aber viele kennen vielleicht auch Cephalosporine. Das hat ein italienischer Wissenschaftler auf Sardinien entdeckt, der gemerkt hat, dass an der Stelle im Meer in Sardinien, wo die Abwasser aus der großen Stadt, aus Cagliari, ins Meer geleitet wurden, da haben die jungen Leute gebadet und nie ist einer krank geworden, obwohl es da damals noch Cholera und andere Seuchen gab. Und er hat sich immer gewundert, warum bleiben die gesund? Und er hat dann gemerkt, dass das auch auf einen bestimmten Pilz zurückging, der dort im Wasser vorhanden war. Und hat daraufhin dann die Cephalosporine in den 40er, 50er Jahren entwickelt. Also auch im Prinzip durch Zufall. Und noch eine Lieblingsgeschichte, Beobachtung, wo man auch sieht, dass große Geister was verkannt haben. Der berühmte Ferdinand Sauerbruch, der vielleicht bekannteste Chirurg des 20. Jahrhunderts, der ersten Hälfte. Der hat den Mitarbeiter Werner Forsmann, der ist 1929, hat er sich einen Schnitt in die Ellenbeuge gesetzt, hat einen gut geölten Gummischlauch reingezogen, bis zum Herz vorgeschoben, ist in die Röntgenabteilung gelaufen und hat ein Foto gemacht, also ein Röntgenbild. Ist zu Sauerbruch gegangen, der hat gesagt, damit habilitiert man sich vielleicht in einem Zirkus, aber nicht in einer anständigen deutschen Klinik und hat ihn rausgeschmissen.
Bitte, das wäre die Geburtsstunde des Katheters gewesen.
Das war die Geburtsstunde des Herzkatheters, er hat das 2 Jahre später noch mit Kontrastmittel gemacht, 1929, 1931. Sauerbruch hat ihn irgendwann dann auch wieder eingestellt, es war ein bisschen komplexer, aber er hat es zunächst verkannt. Und 1956 hat Werner Forsmann für diese Entdeckung den Medizin-Nobelpreis bekommen, also 27 Jahre später, weil einer der berühmtesten Mediziner seiner Zeit, das zunächst verkannt, nicht erkannt hat, was sein Assistent da geleistet hatte.
Lassen Sie uns nochmal über Operationen reden. Rein medizinhistorisch betrachtet, ab wann gab es Belege, dass an Menschen Operationen durchgeführt wurden?
Also es gibt schon Belege aus der Steinzeit, aus zum Teil Jahren, 30.000 Jahren vor Christus, dass Trepanationen durchgeführt wurden, also Schädelöffnungen. Das hat man an Knochenfragmenten feststellen können und in der Antike gab es das sowieso. Also da gab es den Steinschnitt, also dass Blasensteine operiert worden sind. Da gab es den Starrschnitt, also wenn die Linse trüb war, die Starrschneider. Das war schon eine bekannte Operation, aber es geht eben schon weit zurück, wie man aus prähistorischen Funden weiß. Und interessant ist natürlich auch, dass dann der Krieg war sozusagen ein Motor für die chirurgische Entwicklung, weil ganz viele Verletzungen, ganz viele medizinische Wundversorgung waren auf dem Schlachtfeld nötig. Und das waren oft gar nicht studierte Ärzte, sondern Bader, also das, was man heute Friseure oder Bademeister oder Masseure nennen würde, einfach durch ihre körpernahen Berufe sich auskannten und dann immer mehr Erfahrung sammelten und zum Teil auch auf Deutsch dann Bücher schrieben. Feldbuch der Wundarznei gab es im Spätmittelalter, in der frühen Neuzeit, wo dann Operationstechniken gezeigt wurden. Und da habe ich auch einige sehr, wie ich finde, überraschende Anekdoten zusammengefunden. Da sind wir jetzt noch ein bisschen weiter bei Ludwig dem 14. Aber der hatte wohl vielleicht bedingt durch die vielen Einläufe, die er über sich ergehen lassen musste, eine Analfistel, also eine entzündliche, eiternde Wunde, eine Art Abszess in der Nähe des Hinterns und hat seinem Hausarzt,
ich glaub,
Dr. Felix.
Das ist das erste Mal, dass ich sonntagsvormittags über Analfisteln spreche, ja, aber machen Sie gut, ruhig weiter.
Das gehört zum Bereich der Medizin, da müssen Sie sich jetzt freimachen von diesen Skrupeln. Also der hat den Analfistel und hat seinem Leibarzt gesagt, jetzt operier das mal, das ist lästig. Der hat natürlich gewusst, naja, wenn das jetzt schief geht, werde ich vielleicht einen Kopf kürzer oder es bekommt mir zumindest nicht gut. Hat dann das üben wollen, ist ja kein Notfall, und hat das, Zitat, an 75 fistulösen Parisern geübt. Das waren 75 Gefangene aus der Bastille, die wahrscheinlich keine Analfistel hatten, aber er hat diese Operation an denen eben ausgeführt. Dann hat er Ludwig den 14. operiert, ich glaube, das war so um 1686 muss das gewesen sein, genau. Es ist gelungen und daraufhin hat der Barockkomponist Lully hat ein Musikstück komponiert und einen Text dazu und er heißt eben Grand Dieu Sauvé le Roi, also großer Gott, du hast den König errettet oder Lobpreise den König. Und französische Medizinhistoriker behaupten, dass dieses Liedstück, dieser Text vor allen Dingen, das Vorbild für die englische Nationalhymne war, God Save the Queen oder The King. Und demnach wird das berühmteste englische Musikstück, also die britische Nationalhymne, auf eine Analfistel am allerwertesten des Sonnenkönigs zurückgehen. Und insofern gibt es natürlich auch interessante Querverweise, was so Operationen angeht.
Interessant finde ich auch, dass Schneewittchen erst ab einem bestimmten Zeitpunkt in einem Gläsern sagt.
Ja, das, genau. Also Wenn man jetzt auf diese lange Tradition der Medizin mit Vier-Säfte-Lehre, mit Wundarznei, mit Feldchirurgen zurückgeht, dann setzt die Verwissenschaftlichung der Medizin eigentlich erst so um 1800 ein.
Und mit den Obduktionen.
Sie fängt an mit Anatomie, Pathologie, also dass Obduktionen immer populärer wurden. Ein französischer Anatom hat gesagt, öffnen Sie einige Leichen und Sie werden die Dunkelheit schwinden sehen. Und ein Münchner Germanist hat nachgewiesen, dass die frühen Fassungen von Schneewittchen, die Brüder Grimm sind ja durch die Dörfer gezogen und haben das gesammelt, was die Leute sich an Märchen erzählt haben, dass da Schneewittchen noch in ein Tuch gewickelt wurde oder in einen Holzsarg gelegt. Und erst ab 1812, also mit dem Aufkommen der Leichenöffnung, mit der Transparenz des Körpers, was passiert mit dem nach dem Tod, da ist Schneewittchen, so wie wir es heute kennen, im Glassarg zu sehen. Und das hat sich dann weiterentwickelt, weil dann plötzlich Obduktion, Pathologie so populär wurde, haben die Menschen plötzlich Angst bekommen, lebendig begraben zu werden. Also es gab diese Scheintoddebatte, ist man wirklich tot? Und beispielsweise Rahel Farnhagen, die Berliner Salondame, die hat verfügt, dass sie nach ihrem Tod doch bitte in einem Glassarg, grünem Glasbaustein, oberirdisch bestattet würde.
Oder hatte ein Glöckchen dabei.
Und es gab Sicherheitssärge. Ich habe auch eine Abbildung in meinem Buch dazu da, wo entweder ein Glöckchen drin war oder ein Rohr zur Sauerstoffzufuhr. Wenn man nicht sicher war, dass man wirklich tot war, konnte man noch bimmeln oder hat wenigstens noch Luft bekommen.
Lassen Sie uns noch auf ein Thema kommen, das in Ihrem Buch auch eine Rolle spielt. Von Ihnen der König aller Krankheiten genannt, nämlich Krebs. Ich dachte bislang, das sei eine Erkrankung der Neuzeit, weil früher die Menschen gar nicht so alt wurden, weit gefehlt. Von wann stammen die ersten Berichte über Krebs oder krebsartige Geschwüre?
Die sind schon aus der Antike, dass man also Karzinom tatsächlich auch von dem Tier, dem Krebs, das abgeleitet ist und wahrscheinlich, weil es bei manchen Krebserkrankungen vermutlich Brustkrebs, wenn der oberflächlich auf der Brust zu sehen ist, sich dann so wie so die Beine eines Krebstieres dann eben dort wuchern und ausbreiten kann. Und es gibt auch bei Herodot steht das, glaube ich, Berichte von einer persischen Königin, die sich angeblich die Brust hat abschneiden lassen von einem Sklaven, als sie gemerkt hat, dass sie dort eine Wucherung hat. Das ist unklar, wie weit das historischen Tatsachen entspricht, aber es gibt aus der Antike viele Zeugnisse davon, dass es eben Geschwüre, Geschwülste, Tumore gab und dass das insofern etwas war. Das kann ja auch in jungen Jahren vorkommen und wir haben vorhin über die Lebenserwartung geredet. Wenn die Leute die Kindheit überstanden hatten, nicht als Kinder starben an Infektionskrankheiten und nicht im Krieg, dann sind natürlich auch in der Antike schon manche 60, 70 oder noch älter geworden. Und Krebs ist ja in erster Linie dann eine Alterskrankheit.
Früher war das ein Todesurteil. Heute kann etwa die Hälfte der Patienten geheilt werden. Hängt natürlich von der Tumorart ab auch. Jetzt stehen wir ja schon vor so einer Art Revolution in der Medizin. Also soll eine neue, personalisierte, maßgeschneiderte Krebsmedikamente geben, die ganz individuell den jeweiligen Tumor bekämpfen. Ihrer Einschätzung nach stehen wir inzwischen tatsächlich kurz davor, den Krebs zu besiegen?
Nein. Sie haben eben diese ganzen Begriffe genannt, auch mit einem leichten Schmunzeln, was ich meine, entdeckt zu haben, weil das ist viel auch PR-Geklingel. Genau diese Begriffe individualisiert, personalisiert, spezifisch, maßgeschneidert. Ja, es gibt tolle Fortschritte in der Krebsmedizin. Es gibt Medikamente, die spezifisch helfen, je nachdem, ob bestimmte Rezeptoren vorhanden sind oder nicht. Dann können Medikamente an diesen Rezeptoren andocken und können dadurch den Krebs zurückhalten oder er kann dadurch sogar auch ganz zurückgehen und Menschen können geheilt werden. Es gibt tolle Erfolge im Bereich der kindlichen Leukämien. Aber es gibt immer noch, Sie haben es gesagt, viele Krebsfälle, da sind die Menschen nach ein, zwei Jahren tot. Und was mich dann auch stört, das ist so in allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen, den Krebs besiegen. Das suggeriert ja immer, man muss was dagegen tun, man muss sich auseinandersetzen. Und da möchte ich habe ja auch ein anderes Kapitel in dem Buch über Schuld und schlechtes Gewissen und Krankheit und Moral. Jede Art, mit Krebs umzugehen, ist richtig. Da gibt es kein falsch oder richtig. Man muss den nicht dagegen ankämpfen. Man muss nicht da 1000 Bücher lesen und sich informieren. Man kann es geschehen lassen. Man kann sich damit auseinandersetzen. Jeder, wie er mag. Aber kein Weg ist sozusagen besser als der andere. Und deswegen mag ich es auch nicht, wenn ich bin selber in den Medien, wenn immer er hat den Krebs besiegt oder sie oder den Kampf gegen den Krebs verloren. Es muss nicht immer ein Kampf sein. Es ist eine Krankheit. Es ist ganz oft Schicksal oder Pech. Klar, wenn man Kettenraucher einer Asbestfabrik ist, sind die Risiken etwas höher. Aber eine Krebsärztin, die ich sehr geschätzt habe oder schätze, die hat mal gesagt, Krebs ist ein unfaires Unternehmen. Wen es trifft, trifft es. Aber diese Kriegsmetaphern, diese Kriegsrhetorik. Richard Nixon hat damit angefangen, Kampf gegen den Krebs. 1971 hat er da Millionen bewilligt und es gab dann immer wieder solche Aktionen von der Politik und das ist oft einfach die Wortwahl, die Rhetorik, um diese Riesensummen zu rechtfertigen. Ich bin dafür, dass die Krebsforschung weitergeht, aber manches davon, was jetzt dann so behauptet wird, ist wirklich Science Fiction und es gibt auch heute noch Krebserkrankungen, Krebsdiagnosen, gegen die man wenig bis nichts machen kann. Und ich freue mich über die Fortschritte, aber ich würde das jetzt nicht als Revolution bezeichnen, sondern es gibt Erfolge und es gibt immer noch auch leider Misserfolge und tragische, schnelle Verläufe.
Es stört Sie, glaube ich, auch, dass dass Ärzte oft noch kurz vorm absehbaren Tod eines Patienten da Behandlungen machen, wie eine Chemo oder so, ja, von der eigentlich klar ist, dass es nichts mehr bringt.
Ja, das ist ein Thema, was ich auch in einem anderen Buch stark behandelt habe. Es kommt aber auch in diesem vor. Dieses sozusagen als Arzt ist man ja sozialisiert. Etwas tun ist besser als nichts tun. Behandeln ist besser als nicht behandeln. Und viele Ärzte nehmen auch eine unheilbare Krankheit oder dann den drohenden, nahenden Tod so als wie so eine persönliche Niederlage auf. Aber es hat ja nichts mit ihrem eigenen Unvermögen zu tun in dem Fall, sondern manche Verläufe sind einfach so, dass man ärztlicherseits zumindest nicht mehr heilend, kurativ eingreifen kann. Und dieser Spruch, hier können wir nichts mehr tun, den halte ich für grob fahrlässig und Unsinn, weil dann setzt ja das ein, was Medizin eben auch ausmacht. Medizin ist ja nicht Ingenieurswissenschaft, wo ich Medikamente anwende oder operiere, sondern dann kann ich ja begleiten, da sein, Zeit haben, palliativ den Patienten auf seinen letzten Tagen, Wochen noch alles Mögliche erleichtern, so gut es geht, Schmerzfreiheit und andere gute Umstände verschaffen. Und das ist ja auch eine sehr vornehme medizinische Aufgabe, auch wenn man nicht mehr heilen kann im Sinne von Lebensverlängerung. Und Sie haben es angesprochen, es gibt Untersuchungen, dass 14-26% aller Menschen eine Chemotherapie 4 Wochen noch vor ihrem Tode bekommen, aus diesem Aktivismus heraus. Man weiß natürlich nicht immer, wann ein Mensch stirbt, aber es gibt schon klare Anzeichen, dass jetzt nicht mehr eine Therapie sinnvoll notwendig ist. Und deswegen ist das natürlich eigentlich eine fahrlässige, unnötige Überbehandlung so kurz vorm Tod, wenn was anderes viel wichtiger wäre.
Die dann im Zweifel zusätzlich quält. Bei allem, was wir über medizinische Fortschritte gehört haben, gab es auch bemerkenswerte Kontinuitäten in der Geschichte der Medizin. Etwa das sogenannte Victim Blaming, also dass dem Opfer, dem Kranken, die Schuld für die eigene Erkrankung zugeschoben wird, statt einfach zu sagen, das ist Zufall. Wie war das früher? Wie ist es heute?
Ja, schön, dass Sie das ansprechen, weil in meinem Buch Leib und Seele habe ich jetzt nicht einfach die Medizingeschichte von Hippokrates bis heute erzählt, sondern so große Themenblöcke, große Kapitel. Und eins ist ausdrücklich, geht es um Krankheit und Schuld, Krankheit und Moral, Krankheit und Strafe. Und beispielsweise die Pest im Mittelalter, der Schwarze Tod, 1347 bis 53 ungefähr, da hat man sozusagen Sünde, schlechtes Verhalten gesehen. Also das war eine Strafe Gottes, Krankheit als Strafe Gottes, aber es waren natürlich immer die anderen. Also es gibt da Berichte aus Catania und Messina in Sizilien, wo die Pest in Europa erstmalig dann dokumentiert wurde und wo man die Schuld auf die Nachbarstadt geschoben hat. Es sind natürlich immer die anderen die Bösen gewesen und blöderweise haben die Strafe Gottes aber alle abbekommen. Da gab es Dispute, Diskussionen, haben auch manche gefragt, ja, aber wieso werden denn dann auch unschuldige kleine Kinder, die haben noch nichts Böses getan, wieso sterben dann auch die an der Pest? Aber diese Idee, dass es irgendwie eine göttliche Strafe irgendwie eine Erklärung geben muss dafür, dass das nicht einfach so passieren kann. Das haben die Menschen eigentlich immer gehabt. Ich habe mal vor Jahren eine Reportage von einer Kinderkrebsstation geschrieben. Da hat ein 5-Jähriger zu mir gesagt, sehr berührend, ich glaube, ich habe Krebs, weil ich frech zu der Oma war.
Ist ja also furchtbar. Ja.
Furchtbar, aber immer das Gefühl, man braucht eine Erklärung. Und das hat sich aber, also diese Verknüpfung mit Schuld und Moral, die gab es schon immer. Aber heute ist das individueller. Heute ist es nicht mehr die Gesellschaft, die ganze Stadt, das Land, was gesündigt hat oder die Nachbarstadt, sondern es sind wir selbst. Selbst schuld, wenn du krank wirst, so wie du gelebt hast, so wie du dich ernährt hast, keinen Sport getrieben, geraucht. Und es gab dann einen amerikanischen Ernährungswissenschaftler, der hat den schönen Satz gesagt, wenn man sich heute einen Cheeseburger an die Lippen hält, dann ist das gleichbedeutend damit, als ob man sich eine Pistole an die Schläfe setzt. Also so nach dem Motto, wie kannst du nur? Und dieses Victim Blaming ist, glaube ich, eigentlich eher was Moderneres, was das Individuelle angeht. nämlich der Kranke als Opfer seiner selbst, seines falschen Verhaltens, seines angeblich falschen oder schlechten Lebens. Und ich habe es vorhin schon gesagt, natürlich als Kettenraucher einer Asbestfabrik, falls es Asbestfabriken gibt, erhöht man sein Risiko für Krebs und andere Krankheiten. Aber in vielen Fällen ist Krankheit einfach auch Pech und Schicksal. Und da finde ich dieses schlechte Gewissen machen sehr problematisch, sehr schwierig, wenn man den Kranken zu ihrem Leid dann noch so vermittelt, naja, hättest du besser aufgepasst, hättest du dies gemacht, hättest du anders gelebt.
Weil das ja auch überhaupt nicht weiterhilft.
Ne? Es hilft nicht weiter und da hat sich auch viel verändert, weil in diesem Buch neben vielen Anekdoten, vielen unterhaltsamen Geschichten versuche ich ja auch so unsere Ideen von Krankheit, von Gesundheit deutlich zu machen. Und beispielsweise seit der Antike galt eigentlich immer Ausgewogenheit, Moderatio. Nicht zu viel, nicht zu wenig, beim Essen, beim Schlafen, beim Wachen, beim Sex, bei Bewegung, von allem bisschen, nicht zu viel, nicht zu wenig. Seit 50 Jahren, würde ich sagen, haben wir so einen Rigorismus. Kein Fett mehr, dann war Zucker plötzlich böse, dann Salz, jetzt seit 2 Jahren ist irgendwie Alkohol der Bösewicht. Ich meine, ich bin der Letzte, der Alkohol verharmlosen will, aber dass Alkohol ein Nervengift ist, weiß ich seit der Oberstufe. Trotzdem kann man genussvoll, maßvoll Alkohol konsumieren, aber jetzt wird plötzlich so getan, als ob jeder Tropfen tödlich ist. Also es gibt da so einen, so wie im Räumungsverkauf, alles muss raus und dann werden quasi so dass Nordkorea unter den Lebensmitteln oder unter den Genussmitteln identifiziert und das ist auf einmal dann komplett böse. Also da haben wir auch was verloren, nämlich dieses Maßhalten von allem ein bisschen, nicht zu viel, nicht zu wenig, was eigentlich eine schöne antike Tradition ist, die bis ins 20. Jahrhundert, glaube ich, noch von vielen befolgt wurde.
Und wenn man keine Lebensfreude hat, das wirkt sich ja auch auf die Psyche aus. Und da wiederum gibt es, glaube ich, schon Zusammenhänge.
Da gibt es ganz starke Zusammenhänge. Ich bin großer Anhänger der Psychosomatik, schreibe immer wieder darüber, dass man schon ganz deutlich nachweisen kann, dass zum Beispiel Unzufriedenheit im Büro, im Beruf, oft auch im Büro, oder so eine depressive, lustlose Stimmung, Neigung, beispielsweise das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten deutlich erhöht. Dass die Wundheilung schlechter ist bei Menschen, die quasi dauerhaft demenzkranke Angehörige pflegen, weil sie wissen, diese lieben Menschen werden nicht wieder gesund werden, sondern ihr sozusagen nicht dahin vegetieren, will ich nicht sagen, aber dass ihr geistiger Zustand immer schlechter wird, das wird noch zunehmen und da weiß man, dass sich das bei denen auf die Wundheilung auswirkt. Also es gibt ganz viele Befunde, wie die Psyche, eine angeknackste Psyche, Rückenschmerzen, Riesenbeispiel, der Hauptgrund für Rückenleiden ist nicht irgendeine Bandscheibe, die ein bisschen Druck kriegt oder irgendwelche Muskelschwächen, das kann auch eine Rolle spielen, aber das Wesentliche ist Unzufriedenheit, dauernde Unzufriedenheit oder Belastung privat oder im Beruf.
Seit wann gibt's denn unsere Vorstellung von Prävention, sprich, dass man selbst was tun kann, um auch Krankheiten zu vermeiden?
Es gibt schon frühe Schriften, die darauf hinweisen, aus dem 17. Jahrhundert und natürlich gibt es auch schon aus der Antike Lebensregeln, ich habe es vorhin erwähnt, über Mäßigung, über den Ausgleich, über nicht zu viel, nicht zu wenig, Essen, Trinken, Schlafen, Wachen und so weiter. Es gibt auch schon ein Buch über die Gesundheitspolizei aus dem 17. Jahrhundert, aber in den 1920er Jahren, da haben New Yorker Ärzte, sind auf die Idee gekommen, naja, unsere Kundschaft, die Kranken, das ist ja eigentlich der viel geringere Teil der Menschheit und irgendwie müsste man es doch auch schaffen, dass der größere Teil, nämlich die Gesunden, zu uns kommen. Und außerdem sind ja bestimmte Krankheiten sehr häufig. Und da könnten wir doch Dinge anbieten, dass wir vorher schauen, wie es denen geht, also wenn sie noch gesund sind. Und Früherkennung, das verwechseln viele, das heißt ja auch, dass man bei Beschwerdefreien eine Untersuchung macht. Mhm. Es wird häufig auch mit Vorsorge gleichgesetzt, sprachlich, aber Vorsorge bedeutet ja, dass man wirklich auch was tun kann, etwas, also zum Beispiel nicht rauchen, das ist eine klassische Vorsorge, oder regelmäßig sich bewegen.
Aber in der Medizin heißt dann halt diese berühmten Vorsorgeuntersuchungen, die gemacht werden.
Genau, die Früherkennungsuntersuchung und manchmal bedeutet Vorsorge eben nur, dass die Sorgen vorverlegt werden. Und da habe ich mich ausführlich mit auseinandergesetzt in dem Buch, aber auch in der Süddeutschen Zeitung immer wieder. Typische Beispiele sind Mammographie-Screening oder auch Prostatakrebs, die Früherkennung mit diesem PSA-Test. Aber bei Mammographie-Screening ist es gerade durch die Medien gegangen und ich habe mich eigentlich geärgert, weil in den meisten Medien, auch in Tagesthemen beispielsweise, wurde dann gesagt, ja, durch Mammographie-Screening kann die Sterblichkeit der Frauen um 20-30% verringert werden. Jetzt muss man sich ganz kurz auf die Zahlen konzentrieren. Diese Zahl ist nicht falsch, 20%. Aber konkret auf 1000 Frauen bezogen heißt das, wenn 1000 Frauen 10 Jahre lang ab 50, da wird das Mammographie-Screening angeboten, alle 2 Jahre zur Mammographie gehen, dann sterben von diesen 1000 Frauen in 10 Jahren 3. 3 von 1000. Wenn sie nicht hingehen, sterben 4 von 1000. Der Unterschied von 3 zu 4 kann man als 25% bezeichnen. Das sind die sogenannten Relativprozent. Das ist eine statistisch gängige Geschichte, aber man redet auch von den Absolutprozent. Und absolut ist eine von 1000, ein Promille, also 0,1%. Es gibt andere Untersuchungen, da sind es 7 statt 5, die sterben würden ohne Mammographie. Das Größenverhältnis ist aber immer so ungefähr in diesem kleinen Bereich. Und ich bin nicht dafür, dass man sagt, geh nicht zur Mammographie, liebe Frau, sondern eine offene Aufklärung, transparent, in dem diese Zahlen genannt werden.
Und es ist ja auch mit Strahlenbelastung und so weiter.
Und 20-30% klingt natürlich viel, viel toller, als wenn ich sage, absolut gesehen ist es 0,1%. Und dafür bin ich, dass man das deutlich kommuniziert, weil gleichzeitig werden bei 50 von diesen 1000 Frauen Fehldiagnosen gestellt, unklare Befunde, die sich später als harmlos herausstellen. Und auch das finde ich, ich habe jetzt, glaube ich, nicht mal 2 Minuten gebraucht, um das zu erklären. Das finde ich, sollte man aufklärend sagen. Und dann kann jede Frau für sich entscheiden, okay, wenn ich eine von den 1000 bin, dann ist mir das wert. Gute Freundin oder Verwandte sind dran gestorben. Und diese Unsicherheit, wenn ich eine von den 50 Fehldiagnosen bin unter 1000, das ist mir das auch wert, aber ich bin für transparente Aufklärung und dann freie Entscheidung. Aber nachdem das so offen und ehrlich gesagt wurde und nicht mit 20-30% quasi schön geredet wurde statistisch.
Welche Früherkennungsuntersuchungen halten Sie denn für absolut sinnvoll?
PSA-Screening, Prostata, ist ähnlich kritisch, dass man ganz viele Fehlalarme hat, dass auch ganz viele Prostatakarzinome so langsam wachsen, dass man als Mann nicht an, sondern irgendwann mit dem Tumor stirbt, ohne den überhaupt zu bemerken. Also das nennt sich dann Überdiagnose, Übertherapie, wäre eigentlich unnötig. Koloskopie, also Dickdarmspiegelung, da ist es das Verhältnis etwas ausgeglichener. Das kann man am ehesten von diesen drei empfehlen. Es geht ja immer drum, nicht um den Einzelfall. Ich war oft in Sendungen, wo es dann hier immer hieß, hier, das ist Herr Schulz und hätten wir nicht die Untersuchung gemacht, wäre er heute tot. Und es geht darum, biete ich das flächendeckend der Bevölkerung ab einem bestimmten Alter an und bringt das mehr Vorteile oder mehr Nachteile? Und da ist es am ehesten noch die Darmspiegelung, da ist das Verhältnis aus meiner Sicht leicht positiv. Und es ist ja keine Privatmeinung, sondern ich berufe mich auf Statistiken, auf hochwertige Studien und Empfehlungen. Es ist jetzt nicht, dass ich da irgendeine Wald- und Wiesenideologie vertrete.
Sie schreiben in Ihrem aktuellen Buch, aber auch in Ihrem Buch, ist das Medizin oder kann das weg? Während die Menschen früher Mangel litten, leiden wir heute unter einer wirklichen Überversorgung. Da waren ja schon ein Teil der Vorsorgeuntersuchung Thema. Es gibt ja noch diese Eagle-Leistung und was weiß ich, die Sie auch skeptisch sehen. Aber ist es denn wirklich schlimm? Etwas mehr Versorgung als notwendig schadet doch nicht, oder?
Doch, es schadet. Besser zu viel als zu wenig mag beim Metzger gelten, aber nicht unbedingt in der Medizin. Und es gab schon 2014 ein Gutachten vom Sachverständigenrat im Gesundheitswesen und so ein Expertenmeeting bei diesem Wirtschaftsforum in Davos, die gesagt haben, die größte Gefahr für Menschen in hochentwickelten, industrialisierten Ländern mit guten Gesundheitssystemen ist eine Überversorgung, also unnötige, überflüssige, fragwürdige Untersuchung und Behandlung. Und dazu muss man sagen, erstens ist das natürlich ein immaterieller Schaden der Verunsicherung, weil es gibt diesen Spruch, den halten viele für zynisch, es gibt keine Gesunden, nur Menschen, die nicht ausführlich genug untersucht worden sind. Der ist überhaupt nicht zynisch, denn mittlerweile sind viele Untersuchungsmethoden so gut, so genau, dass man ganz viele Normabweichungen, Varianten entdeckt. Die sind, als Mediziner mit Erfahrung weiß man das, dann fast immer harmlos. Dann sagen aber unerfahrene Ärzte oder auch manche von den Älteren, naja, wir haben da was gefunden, das kontrollieren wir mal. Für den Arzt heißt das, da ist nichts. Der Patient denkt, ach, da müssen wir was kontrollieren. Jetzt rede ich aber nur von dem sich Sorgen machen, von dem sich nur gesund auf Probe fühlen. Es gibt natürlich auch, jede Blutabnahme ist im Prinzip mit dem Risiko einer Infektion verbunden. Aber wir reden ja auch von Röntgenbildern, von Kernspinuntersuchungen, von invasiven Eingriffen. Und wenn wir über überflüssige Medizin reden, 80-90% aller Röntgenbilder vom Rücken sind überflüssig. Steht in den Leitlinien bei unkomplizierten Rückenschmerzen, und das sind 90% aller Rückenschmerzen, soll man in den ersten 6 Wochen kein Röntgenbild machen.
Okay.
Trotzdem macht es fast jeder Orthopäde, Radiologe, immer mit der Begründung, naja, der Patient will das ja auch irgendwie. Die Anzahl der Röntgenbilder steigt seit 20 Jahren immer weiter. Kniespiegelung auch ganz oft überflüssig. Hormonstatus, das ist so ein, also die Menschen wollen immer ganzheitlich und sanft behandelt werden, haben aber viele haben gleichzeitig so eine Fixierung auf irgendwelche Messwerte. Hormonstatus zu messen ist völlig unsinnig. Mit wenigen weil die Hormone ständig im Tagesverlauf wechseln. Stresshormone sind morgens am stärksten, im Tagesverlauf verändern sie sich stark. Auch die Geschlechtshormone, da kann man nichts draus ablesen, es sei denn, es gibt sehr schwere spezielle Krankheitsbilder, die dann wirklich was für Unikliniken und spezialisierte Zentren sind, aber nicht beim Frauenarzt, beim Laborarzt, beim Hausarzt Hormonstatus bestimmen lassen. Das ist so eine Scheingenauigkeit und leider machen da auch viele Ärzte mit. Teils sind es natürlich finanzielle Anreize, teils sind es aber auch, dass sie denken, naja, dann sind die Patienten beruhigt, dann bestimmen wir es halt mit.
Und Sie haben ja auch schon gesagt, Sie selbst würden sich am Rücken nur im absoluten Ausnahmefall operieren lassen. Welche Operationen würden Sie noch nicht machen wollen?
Kniespiegelungen sind in vielen Fällen unnötig überflüssig und führen zu Nebenwirkungen. Gibt es eine großartige Untersuchung, die ich auch zitiere, wo man Placebo-Eingriff gemacht hat. Also 100 Leute haben eine richtige Kniespiegelung gehabt mit Menisken, Glatthobeln und Abfräsen und die Knorpel glätten. Die andere Hälfte hat einen Schnitt in die Haut bekommen und Spülgeräusche vom Band, also das, was man da so normalerweise hört. Und die dritte Gruppe hat gar nichts bekommen. Allen drei Gruppen, aber alle drei dachten, es wird was bei ihnen gemacht. Allen drei Gruppen ging es die ersten 4, 6 Wochen besser. Weil es wurde ja was gemacht, Placebo-Effekt, der Glaube, mir wurde geholfen. Und in allen drei Gruppen waren die Beschwerden nach einem halben Jahr und nach einem Jahr gleich. Bei unkomplizierten Kniebeschwerden, wie sie fast jeder ältere Mensch mal hat. Also insofern, es gibt Indikationen, wenn es da Gelenkblockaden gibt, wenn es wirklich dauernde Schmerzen gibt, dann kann das sinnvoll sein. Aber in vielen Fällen wird es gemacht und es gibt eine kurzzeitige Linderung und dann ist es so wie vorher. Insofern gibt es viele, es gibt diese Initiative Less is More, kommt aus der Medizin, also weniger ist mehr. Mit einer Top-5-Liste der überflüssigen Behandlungen und Untersuchungen aus jedem Fachgebiet. Das gibt es seit 2011. Die Kampagne heißt Choosing Wisely, also klug entscheiden, mach nur das, was nötig ist, weil die anderen Dinge haben Nebenwirkungen. Psychisch, Verängstigung, aber oft auch konkret. Röntgenstrahlen, Laboruntersuchungen, invasive Eingriffe, Kniespiegelung, Operationen. Also die Medizin hat tolle Dinge gemacht, aber vieles ist auch überflüssig.
Sie haben ja auch einen YouTube-Kanal, haben mich gebeten, nochmal darauf hinzuweisen. Klären Sie da auch über solche Dinge auf?
Ja, ich versuche trotz meines mittleren gereiften Alters unaufgeregt, seriös aufzuklären, inmitten all dieser wilden Influencer und vor allen Dingen dem was entgegenzusetzen, dass ein junger Typ, der keinen medizinischen Hintergrund hat, seine Muckis zeigt und sagt, ich futter das Zeug und deswegen sehe ich so toll aus, indem ich sage, Leute, hört auf Kompetenz, hört auf Leute, die medizinischen Hintergrund und Ahnung haben und lasst euch nicht alles Mögliche vom Himmel herab erzählen.
Also vor allen Dingen plädieren Sie ja immer wieder dafür, dass man sich keiner wie auch gearteten Gesundheitsreligion unterwirft und einfach mal das Leben auch genießt. Denn Lebensfreude ist ja ein unglaublicher Gesundbrunnen. Am Ende der Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Und das hat in Ihrem Fall ganz viel mit Genuss zu tun. Ich habe hier einen Erste-Hilfe-Koffer für Sie. Wenn Sie den öffnen, finden Sie darin aber die leckerste Mainzer Schokolade überhaupt.
Oh, wunderbar. Ich liebe Schokolade und Pralinen. Ich hatte sowas gehofft. Das ist ja großartig, dass da jetzt nicht Verbandszeug
drin
und Pflaster drin sind.
Hätte ich mich nicht gewagt. Viel Spaß beim Genießen und danke, dass Sie hier waren.
Danke Ihnen, hat viel Spaß gemacht.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.